Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die keinen Spieler mit dem Franchise Tag versehen hat, aber ich befürchte, das war auch zu erwarten. Wir haben, glaube ich, keinen Spieler, den wir für so viel Geld, der ein Franchise Tag bedeutet, halten müssen, können, sollten, whatever, sucht es euch aus. Ja, das Leben ist ein Wunschkonzert, ist kein Wunschkonzert, whatever. Ein Wunschkonzert ist aber zum Teil der Dolphins Drive, weil wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern ich habe heute auch den Micho wieder mit dabei. Moin Micho.
Hallo, hallo.
Und ihr hört es, ich begrüße den Tobi nicht, weil der Tobi ist nicht da, der Tobi tut so, als würde er arbeiten. Es ist halt echt schlimm hier mit den beiden, die müssen dann dort arbeiten abends und dann absolute Frechheit, ja. Aber gut, das heißt, wir sind heute zu zweit, das heißt, wir nehmen doppelt so lange auf wie sonst.
Damit alle doppelt so schnell laufen müssen.
Richtig. Wow, das heißt, du schaffst die achtfache Strecke. Tatsächlich, schauen wir mal, wie lange wir heute so machen. Ist halt so ein bisschen, wir können auch noch, fällt mir gerade ein, so ein paar Themen aus von der letzten Woche aufgreifen. Von dem Interview mit David Hyde, Dave Hyde vom Sun Sentinel war zu Gast. Das Ganze gibt's auf Englisch. Der Tobi hat das Ganze nochmal zusammengeschrieben. Wer dann Transkript oder Zusammenfassung, ist kein Transkript, aber wer eine Zusammenfassung auf Deutsch haben möchte, meldet sich einfach bei uns über Twitter, über Facebook, über Brieftauben. Alles ist möglich heutzutage. Wie gesagt, das ist aus der letzten Woche. Da haben wir noch ein paar Themen, wo wir jetzt im Detail gar nichts drüber gesprochen haben, aber wo wir nochmal drüber sprechen können. Aber wir haben diese Woche jetzt ein Thema und es deutete sich jetzt nicht unbedingt an, aber man hatte schon so das ein oder andere gehört, und zwar, dass Isaiah Wilson bei den Tennessee Titans sehr, sehr unzufrieden ist und war und so unzufrieden ist und war, dass die ihn quasi für nichts weggegeben haben. Isaiah Wilson ist jetzt bei uns. Wir geben den Tennessee Titans dafür einen 7th-Runden-Pick in diesem Jahr und bekommen dafür einen 7th-Runden-Pick im nächsten Jahr. Im Prinzip haben wir Isaiah Wilson einen Right Tackle für Umme gekriegt. Er hat auch nur einen Cap-Hit von, ich gucke hier dieses Jahr, von 1,135 Millionen. Also das entspricht vom Gesamtcap her 0,58%. In den nächsten Jahren, nächstes Jahr verdient er dann 1,66 Millionen und darauf das Jahr 2,187 Millionen. Also für 3 Jahre sind das 6 Millionen, nicht mal, ja, 5 Millionen. Dafür ein First-Round-Tackle. Also gut, er ist zwar in der ersten Runde gezogen worden, aber es war für viele sehr, sehr überraschend. Für mich auch. Ich hatte ihn bei weitem nicht in der ersten Runde, muss ich gestehen. Also ich meine, wenn ich mich erinnere, dass ich ihn definitiv irgendwann in Runde 3 gesehen habe und nicht früher. Aber gut, die Titans haben andere Sachen in ihm gesehen. Er hat bei den Georgia Bulldogs auch nur Right Tackle gespielt. Hat in der letzten Saison, ich glaube, ganze 4 Snaps gespielt. Irgendwie 3-mal in der Victory Formation und einmal im Special Teams, wo er übelst gepancaked wurde. Also nicht den besten Start in eine Profikarriere gehabt. Ja, nicht den besten Start in eine Profikarriere, Micho. Wie würdest du Isaiah Wilson denn so beschreiben? Und was denkst du über diesen Trade, beziehungsweise was denkst du im Allgemeinen darüber?
Ja, also erstmal grundsätzlich bei so einem Pick-Swap in den tiefen Runden, da macht man eigentlich nichts verkehrt. Vor allen Dingen kann man grundsätzlich sagen, dass ein Spieler, wo Isaiah Wilson mit Sicherheit ein Shot jenseits der 4. Runde oder tiefer wert gewesen wäre. Von daher hat man da auch damit nichts verkehrt gemacht. Er ist, als er damals in der ersten Runde gedraftet wurde, mit Sicherheit deutlich über seinem Niveau gedraftet worden. Und das hängt ihm natürlich nach. Was mich so ein bisschen an der ganzen Geschichte stört, ist die Community, dass die Community plötzlich total ausflippen, weil wir mit Isaiah Wilson den First-Round-Tackle geholt haben. Und wo sie dann alle behaupten, jetzt brauchen wir uns keine Gedanken mehr über Sewell machen. Wahrscheinlich hat Dave Hyde auch gedacht von wegen, genau deswegen brauchen wir auch Sewell nicht draften oder so. Und denken, jetzt ist unsere O-Line gefixt. Wir haben jetzt hier den super Tackle. Und dann sage ich immer, Leute, mal ganz im Ernst, das ist ein First-Round-Bust, der eigentlich noch nicht mal ein First-Round gewesen war. Es ist definitiv ein Draft-Bust, ja, der nach nur einem Jahr, von dem sein Ex-Team nach nur einem Jahr die Schnauze voll hatte. Ja, natürlich, neues Team, neuer Start, kann das was bringen? Und gerade für die Tiefe Potenzial hat er, kostet nicht so viel, ist gut. Aber langfristig gesehen, sage ich halt ganz klar, sind das nicht die Verpflichtungen, die uns grundsätzlich weiterbringen. Da kommen wir später ja wahrscheinlich nochmal zu. Aber das ist eine Ergänzung, das ist ein Shot wert, aber es ist halt eben nicht mehr. Und da muss man halt gehörig die Kirche im Dorf laufen, da muss man halt eben aufpassen, was man, wie man das Ganze bewertet. Es ist eine Sache, die uns nicht schadet. Es ist eine Sache, die aufgehen kann, aber dass wir damit jetzt unseren Left- oder Right-Tackle oder wie auch immer gefunden hätten, und Eric Flowers, habe ich jetzt gehört, wird dafür getradet, weil er dann ja Capspace frei macht und so weiter und so fort. Ey, viel zu früh, um sowas auch nur ansatzweise zu sagen. Und ehrlich gesagt erwarte ich auch nicht ansatzweise sowas.
Nicht. Warum nicht?
Muss ich das nochmal erklären?
Ja, alles gut. Also, ich bin tatsächlich etwas, ich bin unentschlossen. Also, ich kann mal hier, ich habe vorhin noch mich wild gesucht bei PFF. PFF hat ihn in ihrem, also Mike Renner ist so der Draft-Guy bei denen. Kann man definitiv auch folgen auf Twitter, auf überall. Hat immer mal ein paar spannende Takes dazu, hat einen Podcast, der recht spannend ist. Könnt ihr gerne mal reinhauen. Reinhören, nicht reinhauen. Der lasst den armen Jungen gesund. Auf seinem Big Board war er auf 111 und die Projected Round war Nummer 4. Also deutlicher Reach. Also ich würde es halt anders deklarieren. Also ich würde sagen, es war ein deutlicher Draft Reach. So, und dadurch, wenn du einen Reach hast, impliziert es schon, dass die Bust-Gefahr sehr, sehr hoch ist. Und im ersten Jahr, also Stand jetzt, ist er ein Charles Harris, ja, so ungefähr. Also nur noch ein bisschen krasser, aber er wurde auch später gedraftet, das hebt sich ja vielleicht gegenseitig auf. Aber wenn man sich hier, also PFF hat so einen gewissen Aufbau von ihren Seiten und sie haben auch immer the bottom line, also so die Schlagzeile. Ich lese die einfach mal vor und dann können wir vielleicht darüber sprechen. Wilson could excel in a play-action heavy offense where he can get onto defenders quickly. He ends reps after he gets engaged. Ask him to play consistently in space, though, and the results won't be nearly as impressive. Also, das heißt ja schon mal, okay, wenn du in eine heavy play, also play-action-heavy Offense gehst, hat dieser Spieler auf jeden Fall einen gewissen Mehrwert. Also dann ist er mehr als das, was projected ist, dann ist er deutlich besser. Das ist halt, was bei Draftboards und beim Draft ja grundsätzlich schwierig ist, ja, weil zum Beispiel du hast einen Third-Round-Talent, der bei manchen Teams gar nicht auf dem Big Board ist, weil sie eben zum Beispiel im Fall von Isaiah Wilson keine Play-Action spielen oder wenig Play-Action spielen, dementsprechend halt einfach auch nicht an diesem Spieler interessiert sind. Was man jetzt, also deswegen sage ich, okay, schauen wir mal, die Grades sagen aus, dass er im Pass-Blocking wirklich sehr, sehr gut war. Da war er fast bei 85. Nur ein Indiz. Ja, also sagt nicht hier, der hatte eine 85er Pass-Blocking-Grade. Also muss der bei uns heftig eskalieren. Nein, es ist einfach nur ein Indiz. Beim Run-Blocking war er deutlich schlechter mit einer knapp über 70. Also es zeigt schon, wo seine Stärken liegen. Ja. Ja, was kann man über ihn sagen? Er hat halt ein Problem mit seinen Füßen. Also er bewegt sich quasi nicht, nicht schnell, beziehungsweise seine Füße sind sehr, sehr träge. Das ist natürlich dann gegen schnelle Pass wahrscheinlich ein Problem. Deswegen Play-Action, wenn er schnell im Gegner drin ist, dann kommt der Gegner auch nicht mehr so schnell weg. Ja, das heißt, wenn man ihm Gegner Raum gibt, dann kann der Gegner auch Geschwindigkeit aufnehmen und mit einem einfachen Rip-Move oder Swim oder whatever-Move an Wilson vorbei. Also ich sehe tatsächlich, wenn wir diese Play-Action-Heavy-Offense werden, kann er deutlichen Mehrwert auf Right-Tackle. Wir schieben Hunt auf Right-Guard, Kindley wird Backup und Flower spielt weiter. Das wäre so meine Projection, was das angeht. Also dann sehe ich ihn wirklich. Und dann kann er wirklich auch das werden, was er verspricht. Ich meine, wenn ich mir die Zahlen angucke, er hat halt Right Tackle gespielt, ja. Aber auch da muss man sagen, dass der Unterschied zwischen Left und Right Tackle wird immer, immer geringer in der NFL. Weil die NFL-Teams sind ja auch nicht dumm. Ja, die stellen auch mal auf die andere Seite ihren besten Pass-Rusher, sodass er gegen den Right Tackle spielt. Dann sieht der Quarterback zwar kommen, aber dann ist immer noch der Einschlag da. Der gute Bursche hat in seinen etwas mehr als 750 Pass-Blocking-Snaps 2 Sacks zugelassen, 5 Hits und insgesamt 17 Hurries über 2 Jahre. Das ist schon nicht schlecht. Ja, das muss man dann immer im Kontext sehen. Ich kann mich jetzt nicht an seine Gegner erinnern. Das ist dann immer so eine Sache, weil das spielt bei Tackle natürlich auch immer eine Rolle, genauso wie es bei Edge Defender eine Rolle spielt. Spielen sie gegen starke Spieler oder nicht? So aus dem letzten Jahr kann man nicht viel ziehen, weil er hat halt kaum gespielt und dann gab es halt einfach so Off-Field-Issues. Schwierig wirklich da einen Punkt zu finden, wo man sagen kann, ja, so und so sieht's aus und so geht's weiter. Das ist einfach unheimlich schwierig. Und warum viele jetzt sagen, oh ja, Brian Flores kriegt den bestimmt hin. Die beiden sind zur gleichen Highschool gegangen. Also nicht zur gleichen Zeit, sondern nur zur gleichen Highschool. Das heißt, Brian Flores kennt Zaire Wilson schon seit Jahren. Das hat, wie heißt der Kollege Schnürschuh denn noch von Good Morning Football? Ich komme nicht drauf. Und auf jeden Fall hat der das auf Twitter gepostet, dass sie ihn schon länger kennt. Natürlich, wir sehen alle in Brian Flores diesen Motivator, ja, diesen Typen einfach, der dann auch die Leute sagt, reißt euch den Arsch auf, und sie reißen sich den Arsch auf. Aber es muss jetzt auch passieren. So, also das ist halt wirklich ein riesengroßes Fragezeichen. Ein riesengroßes Fragezeichen. Ich hoffe, dass es klappt, weil dann ist der Deal genial. Ich weiß nicht, ob er es packt. So, das ist halt, aber es ist für mich ein No-Risk-Deal, weil wir verlieren nur den Pick, wir generieren jetzt schon wieder Picks für das nächste Jahr im Draft. Und von daher hätten wir theoretisch nächstes Jahr dann immer noch einen Tackle günstig als Backup unter Vertrag, wenn Jesse Davis dann nämlich nicht mehr ist. So, es ist halt einfach etwas langfristige Kaderplanung. Genialer, also für mich ein wirklich guter Move. Micho, ich frag mal, diese Verbindung zu Brian Flores, dass die beiden auf die gemeinsame Highschool gegangen sind, dass Brian Flores ihn schon deutlich länger kennt als der Rest der NFL sozusagen. Was glaubst du, hat das einen Effekt? Wie groß ist dieser Effekt?
Ich glaube, das könnte einen Effekt gehabt haben. Und zwar, wenn ich jetzt sage, ich hoffe das tatsächlich sogar so, dass der Effekt aber unter 10% war für die Verpflichtung. Und um es nochmal zu sagen, vielleicht kam das vorhin falsch rüber, ich halte das nicht für einen schlechten Move. Ich sag nicht, man sollte jetzt nur nicht direkt erwarten, dass damit unsere O-Line gefixt ist. Das meine ich. Aber der Effekt, wie gesagt, er wird ihn gekannt haben, er wird vielleicht gesagt haben, komm, ich will dem in den USA, muss man ja auch mal ganz klar sagen, ist man da ja immer so ein bisschen Lokalpatriot, und im College bleibt man bleibt auf ewig seinem College verbunden und man bleibt auch auf ewig seiner Highschool verbunden. Und das kann durchaus auch was damit zu tun gehabt haben. Ich glaube aber nicht, dass Flores ihn so gut kennt, dass er sagen konnte von wegen, ja doch, den mussten wir jetzt unbedingt haben oder sowas. Ich sehe eher als ich glaube es ist, oder ich hoffe sogar, dass es so gelaufen ist, weil so sollte es laufen, dass Greer rausbekommen hat, okay, wir können den haben für das und das, und dann zu Flores gegangen ist, hör mal zu, für quasi umsonst möchte ich den Spieler testen. Und dann hat Flores gesagt, ja, ich kenne den Spieler. Ja, mache ich. Ich glaube, das wird es gewesen sein.
Ja, war auch meine Aussage in dem Moment. Wir hatten da in der Gruppe diskutiert und dann kam das halt gleich auf den Tisch. Und für mich ist es halt, ist nice to have, aber für mich ist dieses Wissen, das Kennen, wahrscheinlich viel wichtiger im letztjährigen Draft-Prozess gewesen. Ja, weil wir haben ja ein Need in der O-Line. So, Isaiah Wilson wird ja auch auf unserem Big Board gewesen sein. Also es würde mich wundern, wenn er es nicht gewesen ist. Dementsprechend, denke ich, hat man ihn da gehabt. Und da wird das eine Rolle gespielt haben. Und deswegen wird dieser Zugewinn an Informationen im Vergleich zum Draft-Prozess aus dem letzten Jahr für mich irrelevant sein, weil du musst ihn letztes Jahr komplett evaluiert haben, Isaiah Wilson, und du wirst ja jetzt nicht viel mehr wissen können. So, also du kannst ihn jetzt, kannst du darüber diskutieren, dass du die Situation kennst, ja, aber du wirst ja nie die Situation haben, dass du dass du aus dem letzten Jahr massiven Zugewinn zu diesem Jahr hast. Das wird einfach nicht passieren. Dementsprechend finde ich, das wäre halt im letzten Jahr, ich denke, das wäre noch mal größeres Thema geworden, wenn wir Isaiah Wilson irgendwie in Runde 3 oder 4 gedraftet hätten. So, meine Meinung. Draft Network schreibt ähnliche Geschichten. Also, seine Technik ist halt einfach nicht gut, aber Länge, Power hat er. Und dementsprechend, ja, schauen wir mal. Also, sie beschreiben ihn, Wilson has extremely high ceiling, but development is needed. So, und da muss man jetzt einfach gucken, ob wir dieses Ceiling rauskitzeln können oder eben nicht. Das ist ja immer die gleiche Geschichte. Ja, manche meinen, sie können es, manche meinen, sie können es, sie schaffen es nicht, und manche meinen, sie können es und schaffen es. Ist ja eigentlich, unser ganzer Kader in der Offense ist ja eigentlich so aufgestellt, vom Gefühl her. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Micho, aber vom Gefühl her steht die Offense dieses Jahr unter dem Zeichen Improvement. Also ja, muss auf jeder Position irgendwie.
Wir haben ja auch im Draft, das hatten wir auch gesagt, sehr viele Upside-Picks, sehr viele Picks mit dem Potenzial, was sie tatsächlich erreichen können, mit einer niedrigen Baseline, hohem Potenzial. Und da muss jetzt tatsächlich einiges an Sprüngen kommen. Und da gehört Isaiah Wilson halt eben auch einfach zu. Wenn von ihm auch ein dementsprechender Sprung kommt, hat er zumindest einen Shot auf zumindest eine Backup-Rolle.
Ja. Ja.
Korrekt. Ich sag mal so, wenn er den Sprung sogar macht und Hunt, Jackson und Kindley halt eben keinen Sprung machen, ist er wahrscheinlich sogar Starter.
Ja. Also ich sehe das gar nicht als unwahrscheinlich, dass er Starter sein kann. Also er muss halt, also ich sehe Robert Hunt zum Beispiel deutlich besser als Solomon Kindley und auf Guard sowieso. Und dementsprechend muss Wilson ein größerer Zugewinn auf Right Tackle sein, als es Solomon Kindley auf Right Guard ist. So, das muss er schaffen. Das ist nicht unmöglich, bei weitem nicht. Aber er muss es halt schaffen. Und die beiden haben ja aber schon in Georgia zusammengespielt. Das kommt ja natürlich dann auch noch dazu. Ich denke nicht, dass wir Robert Hunt auf Left Guard schieben, damit wir auf der rechten Seite die Georgia-Connection haben. Und dann Ereck Flowers wirklich entlassen. Das kann ich mir aktuell noch nicht vorstellen. Aber man weiß es nicht. Also, oh Wunder, oh Wunder. Aber, also, das sehe ich aktuell noch nicht.
Ja, wir fischen etwas im Trüben, nicht wir trüben im Fischen. Genau, wir trüben im Fischen. Denn da ja heute normalerweise haben wir ja Deep Throat Tobi dabei, der sowas eigentlich, der immer an Geheiminfos da irgendwie kommt oder so. Aber diesmal müssen wir tatsächlich raten.
Absolute Frechheit eigentlich. Ha? Weil, also ich habe hier gerade mal das Profil von Ereck Flowers mir aufgemacht, weil er hat ja bei den Dolphins einen 3-Jahres 30-Millionen-Vertrag unterschrieben und 19,95 Millionen sind garantiert. So, der hat halt dieses Jahr einen höheren Dead Cap als Cap Hit. Das heißt, wir verlieren 1 Million, wenn wir ihn cutten. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Also den zu trade, also den jetzt, es sei denn, irgendwer kommt und zahlt uns.
Vor allen Dingen, er war jetzt nicht toll, aber ich persönlich fand ihn, er war mit der Beste, oder er war der Beste in der O-Line. So.
Ja, er
fand ich jetzt.
Ja, sagen wir es über die ganze Saison, weil Robert Hunt nicht die ganze Saison gespielt hat, ja. Zweite Saisonhälfte würde ich halt mit Robert Hunt gehen, aber gut, da mache ich ja kein Geheimnis draus, dass ich da ein bisschen Fan von bin seit letzter Saison. Aber sonst war er schon somit der beste Spieler der O-Line. Also, weil er war ja auch neben Ted Karras so der einzige Erfahrene.
Er hat ja auch die Leute geführt.
Richtig, und das ist halt, wo ich sage, so, ich sehe ihn quasi safe drin in der Line. Also, es würde mich halt stark wundern. Also, was das Einzige, wo ich mir sagen kann, okay, vielleicht schieben wir ihn auf Right Guard, wenn wir wirklich Sewell oder Sewell, je nachdem, wie man ihn jetzt aussprechen will, wirklich draften sollte und er spielt auf Left Tackle, dass wir Austin Jackson auf Guard ziehen. Oder er spielt halt Right Tackle und dann wird es aber halt für Isaiah Wilson wieder schwierig. Also es ist super viel Bewegung drin. Mit nur einem Move kann man sehr, sehr viel wieder durcheinander bringen. Aber ich weiß nicht, ob wir jetzt wirklich einen Top-Pick in einen Tackle investieren in diesem Draft. Also ich weiß, viele sind high on Sewell und das auch zu Recht. Ja, wobei ich sagen muss, ich habe mal Rashawn Slater mir jetzt angeguckt, ja, und muss sagen, ich finde Rashawn Slater nicht so viel schlechter. Und also ich habe jetzt zwar noch nie nicht so viele Spieler insgesamt in meinem Leben gescoutet über Tape, aber diese Recovery, also wer wirklich mal wissen will, was man unter Recovery Quickness versteht, also wie schnell man wieder in einen Play reinkommen kann, der sollte sich definitiv Rashawn Slater angucken. Was der zum Teil, der ist geschlagen und dann doch nicht, das ist wirklich beeindruckend. Aber wie gesagt, ich glaube einfach nicht, dass wir dieses Jahr in der Position sind, noch einen hohen Pick für einen O-Liner zu investieren. Wir haben ja in den letzten Jahren so viel Material in die O-Line gepackt und irgendwann müssen wir auch mal zusehen, dass wir die Leute entwickeln. Und wir müssen die Leute jetzt entwickeln und sie müssen sich entwickeln. Ansonsten stehen wir halt nächstes Jahr wieder da und dann müssen wir wieder gucken, wen holen wir und so weiter und so fort. Das wird echt. Ich meine, dann wird Tyler Moten ja Free Agent vermutlich. Es sei denn, er signed jetzt länger mit den Panthers. Das weiß ich jetzt noch nicht. Aber ja, da waren ja. Weiß ich nicht. Oder möchtest du noch was zu unserer O-Line sagen, Micho?
Jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, nein.
Okay, gut. Weil, ich meine, wir haben ja so, wenn ich jetzt ans Roundup denke, wollen wir jetzt einfach mal so über die Franchise-Tags sprechen?
Ja, können wir gerne machen. Wobei ich ja ganz klar sagen muss, ich habe sie gar nicht alle auf dem Schirm. Also ich weiß, kenne natürlich das eine große Thema, was diese Woche wieder im Roundup aufgeploppt ist. Ansonsten muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich diese Woche, was News und so weiter sonst so angeht, relativ hinterm Mond gelebt habe bisher. Also wir haben ja jetzt bis Mittwochabend habe ich relativ wenig mitbekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese eine News, über die wir mit Sicherheit gleich sprechen können, ich rede von Dak Prescott, mitbekommen habe ich tatsächlich gestern Abend.
Gut. Naja, ist ja nicht viel länger her. Aber gut, wir können. Echt?
Ja, ich meine, es war vorgestern oder so.
Ja, gut.
Irgendwie sowas. Ich habe es relativ spät gestern Abend mitbekommen, irgendwann, ne?
Also. 9. März steht bei Sporttrack.
Okay. Gut, dann. Aber nach dem Gefühl, dass überall in allen Gruppen, in denen ich bin, auf allen Seiten, auf die ich geguckt habe, schon ausdiskutiert war. Da habe ich es erst mitbekommen.
Ja, immerhin. Aber du hast es noch mitbekommen.
Ja.
Oh, hast du hier geheime Nachrichten jetzt?
Also, ich habe mein E-Mail-Programm mal eben wieder geschlossen. Oder was heißt mein E-Mail
generell geschlossen? Hättest du jetzt sagen können, ja, ich habe da eine Info reingekriegt, aber darf ich jetzt nicht drüber sprechen?
Da müsste ich euch alle bringen.
Oh, sehr gut. So, kommen wir zum Vertrag von Dak Prescott. Er hat einen 4-Jahres-Vertrag unterschrieben, 160 Millionen, die bis auf 164 durch Incentives anwachsen können. 66 Millionen Signing-Bonus, 126 Millionen sind garantiert, ein durchschnittliches Gehalt von 40 Millionen. Der Cap-Hit verteilt sich wie gefolgt. Tobi könnte mir jetzt erklären, wieso hier noch gelbe Zahlen drinstehen im Jahr 2025. Das kann ich jetzt gerade nämlich nicht. Aber in diesem Jahr hat er ein Cap-Hit von 22,2, nächstes Jahr 33,2, darauf das Jahr 44,2 und darauf das Jahr 47,2 Millionen. Ja, das sind die Zahlen des Dak Prescott-Vertrages. Und es ist irgendwie, das hat man ja auch in ganz, ganz vielen, also alle Stimmen, ja, das ist jetzt die Cowboys haben halt in Anführungsstrichen versagt und Dak Prescott hat genau das gekriegt, was er wollte. Ja, also ich meine, es ist ein sehr, sehr guter Deal für Dak Prescott. Keine Frage. Ich meine, 126 Millionen garantiert ist halt eine Hausnummer. Der Cap dieses Jahr, auch das als News, 182,5 Millionen. Ist heute reingekommen, also wir nehmen am Mittwoch auf, wie Micho gerade schon gesagt hat. Wir werden wahrscheinlich auch nicht top aktuell sein, wenn am Freitag die Folge online geht, weil ja, jetzt gerade in der Zeit sehr, sehr viel passiert. Ich habe gerade noch eine News reingekriegt, die für uns sehr interessant sein könnte. Aber ja, gehen wir mal auf den Dak Prescott-Vertrag ein. Micho, was hast du gedacht, beziehungsweise was empfindest du bei diesem Vertrag?
Also erstmal ich mache mir direkt mal Feinde von Anfang an, aber jeder, der mir oft schon zugehört hat, weiß, dass ich halt kein großer Dak Prescott-Fan bin. Ich halte Dak Prescott einerseits für einen überschätzten Quarterback von seinen Gesamtfähigkeiten her. Andererseits muss man ihn trotzdem mindestens unter den Top 15 Quarterbacks, wenn nicht sogar noch ein bisschen besser, Top 12, vielleicht Top 10 sogar, einordnen, was wiederum ein bezeichnendes Bild auf die momentane Quarterback-Qualität wirft. So, und das ist genau das Problem. Die Cowboys hatten zwar Alternativen, aber keine Alternative, die wirklich garantiert besser war als Dak Prescott auf dem Free-Agent-Markt. Und ich glaube, zu draften kam für die Cowboys irgendwie nicht in Frage. Und damit lag das Heft des Handels nun mal ganz klar in der Hand von Dak Prescott. Ja, Dak Prescott konnte dementsprechend schalten und walten, wie er wollte. Wie gesagt, ich glaube, dass er von seinen grundsätzlichen Fähigkeiten eher overpaid wird. Das glaube ich aber mittlerweile bei vielen Quarterbacks. Ich glaube, wir haben sehr viel Glauben. Ich weiß, es ist ein sehr religiöser Podcast heute. Wir haben eine schöne Spitze. Und nach der Spitze fällt das Niveau direkt sehr stark ab. Und es gab ein Meme, was heute sehr viel rumgegangen ist. Und es gab ein Meme, was auch zum Beispiel die Footballerei hat es auch retweetet, was sehr weit stimmt. Und das war tatsächlich diese Geschichte. Tom Brady war niemals der Top-Verdiener unter den Quarterbacks. Der hat immer gut verdient. Aber ich glaube, der war nie und wirklich unter den Top Ten oder gerade so unter den Top Ten. Und das Geld...
Naja, aber wow.
Meine ich zumindest. Ja, ich weiß, er verdient auch auf anderem Wege, aber es geht jetzt erstmal ums.
Um diese Nummer.
Alles gut. Und im Prinzip geht es jetzt darum, dass dann alle anderen, also dass das Geld, was er im Prinzip gespart hat, er hat ja teilweise freiwillig auf auch relativ viel Geld verzichtet, weil er sich erlauben konnte natürlich, in die Mannschaft gesteckt wurde, wieder, in Supporting Cast und was auch immer. Und das hat den Erfolg der Mannschaft gemacht. Denn ja, ein Quarterback ist die wichtigste Position in der modernen NFL. Aber trotzdem ist die moderne NFL immer noch ein Mannschaftssport und zwar mehr als in vielen anderen Mannschaftssportarten zusammen. Und da sehe ich ganz schlicht und ergreifend das Problem, wenn man einen Spieler wie Dak Prescott und nicht nur Dak Prescott, der steht nur sinnbildlich für viele andere, tatsächlich an einer Stelle sehr stark bezahlt und ihm nicht mehr den nötigen Supporting Cast geben kann. Denn, auch das ist eine These von mir, dass Dak Prescott teilweise nur diese hervorragenden Leistungen gerade zu Beginn seiner Karriere bringen konnte, weil die Cowboys damals eine absolute Top-O-Line hatten, was auch Zeke Elliott total geholfen hat. Und Zeke Elliott hatte auch den dementsprechenden Workload. Und das Ich glaube, dass seine Leistungen abfallen werden, wenn das wieder wegfällt. Gut, er ist weiter in seiner Entwicklung. Das schadet ihm nicht mehr ganz so. Aber für den großen Wurf habe ich da immer ein Problem, wenn man einen Quarterback der Qualität tatsächlich dermaßen bezahlt. Nochmal, um es einzuordnen, ich glaube, es ist vom Vertrag her das, was im Moment gezahlt wird, vollkommen im Rahmen tatsächlich. Und ja, aber insgesamt ist es mir einfach grundsätzlich zu viel. So, und jetzt, Rico, darfst du mich gerne da korrigieren und auseinandernehmen.
Nein, nein, gar nicht. Aber ich finde, dieser Mythos von der Tom Brady, ich meine, ja, er spielt schon seit Ewigkeiten und deswegen ist er auf Platz 2 der Overall Earnings. Ja, er hat ein Jahr länger gespielt als Drew Brees, hat dafür aber sage und schreibe etwas mehr als 6 Millionen weniger verdient. Man muss aber halt auch dazu sagen, wenn man sich das anguckt, wenn ich mir jetzt die ersten 2-3 Jahre angucke, hat Tom Brady ja die ersten 2 Jahre nur eine 500.000 verdient, während Drew Brees da schon 2,5 Millionen verdient hat. Also diese ganze Hin- und Her-Schieberei, und in den letzten Jahren hat Drew Brees dann aufgeholt. Eigentlich hatte 2012 dieses 40-Millionen-Jahr wegen dem Signing-Bonus gehabt. Das war exorbitant an Earnings, also an Verdiensten, und halt die letzten Jahre seit 2016. Sonst sind Brees zum Beispiel und Brady auf dem gleichen Niveau gewesen. Das wollte ich tatsächlich irgendwann nochmal machen.
Aber ganz kurz, es geht vor allen Dingen, um das ganz klar zu sagen, es geht ja bei vielen Quarterbacks, zu dem Eindruck habe ich immer, darum, oder bei vielen Spielern, das ist so eine Prestigefrage, wer kriegt den teuersten Vertrag? Dabei hat das aber nichts mit wirklicher sportlicher Qualität teilweise zu, beziehungsweise es hat nichts damit zu tun, ob ich Erfolg habe. Und das ist eine Sache, und jeder weiß ja, dass ich Tom Brady hasse wie die Pest, ja. Aber das ist eine Sache, die man dem Kerl nicht absprechen kann. Der hat sportlichen Erfolg gehabt und er hat sich immer bemüht, sportlichen Erfolg zu haben. Und dafür, der hätte, glaube ich, rein von seinem Standing her und rein von seinem Können her wahrscheinlich auch regelmäßig Rekordverträge abschließen können. Aber da war Tom Brady der sportliche Erfolg wichtiger. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, das bewundere ich tatsächlich.
Ich glaube, das ist ein Ammenmärchen. Also ich glaube tatsächlich, dass das ein Ammenmärchen ist, und da könnt ihr mich gerne da draußen für an die Wand stellen. Es ist ein Ammenmärchen. Er hat bei den Patriots gespielt, hätte er mehr verlangt, wäre er gecuttet worden. Und wir kennen Bill Belichick.
Ja, da weiß ich aber nicht, ob Robert Kraft gewesen. Das zugelassen hätte. Also ich glaube wirklich,
dann wäre Belichick gegangen. Dann wäre Belichick gegangen. Er hat gesagt, dann macht den Scheiß ohne mich. Und das hätte vor 10 Jahren hätte das auch noch nicht so funktioniert, wie es jetzt bei Tampa funktioniert.
Naja, mal ganz kurz. Er hat Jimmy G. Eigentlich wollte Bill Belichick Jimmy G behalten. Und Jimmy G ist über seinen Kopf hinweg weggetradet worden. Bill Belichick ist aber nicht gegangen.
Ja, weil er immer noch Tom Brady hatte. Also, das meine ich damit. Also, es ist ja, du willst das zwar tun, okay, da streitet sich wer gegen, aber du hattest halt deine Person und du hattest halt immer noch einen Plan B, der für dich aber annehmbar war. Aber in dem Moment, wo du dann halt wirklich keinen Spielraum mehr hast, ich glaube schon, dass Tom Brady hat schon sehr, sehr gut verdient, und wenn man überlegt, dass früher der Capspace deutlich geringer war, ja, und natürlich haben so, Matt Ryan ist das krasseste Gegenbeispiel. Der ist jetzt 13 Jahre in der Liga und hat 20 Millionen nur weniger verdient, obwohl er 8 Jahre weniger gespielt hat. So, das ist halt ein krasses Gegenbeispiel einfach. Aber ich bin in den Verträgen bei Brady jetzt nicht so drin, da müsste ich vielleicht nochmal gucken, das auch als prozentual runterrechnen. Zwar sind andere Quarterbacks wie Matt Ryan noch deutlich besser dann, also höher, prozentual auch, aber so extrem ist es dann nicht. Und ich meine, es ist ja auch in Ordnung. Das machen wir uns auch nichts vor. Wenn du halt eine Frau hast, die besser verdient als du, kannst du auch mal einen Paycut entgegennehmen. Ja, das ist dann auch kein Problem. Ja, klar.
Das ist nicht das Thema, ne?
Ja. Nee, aber also ich glaube, also ich finde dieses das wird mir zum Teil zu groß gespielt. Ich glaube nicht, dass das Thema so groß ist.
Ich glaube aber, dass das Thema Supporting Cast so groß ist. Tatsächlich. Weil das ist das, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Es geht ja darum, von wegen, dass ein Quarterback tatsächlich zwar das wichtigste Glied einer Mannschaft ist, dass du aber definitiv einen funktionierenden Supporting Cast brauchst, um dauerhaften Erfolg zu haben mit einem Team. Du brauchst einen guten Supporting-Cast. Und je mehr du in einen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, mittelmäßigen Quarterback investierst, der ja eigentlich sogar noch eher einen guten Supporting-Cast braucht, desto weniger Geld hast du für diesen Supporting-Cast. Das heißt, desto weiter rutscht der sportliche Erfolg in alle Ferne. Das war eigentlich die Quintessenz, die ich daraus ziehen wollte.
Ja, nächster. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt den Patrick Mahomes-Vertrag nehme, der ist ja einfach, ne, der verdient jetzt in 10 Jahren. Dieser 10-Jahres-Vertrag ist quasi doppelt so viel, was Tom Brady in seiner ganzen Karriere verdient hat bis jetzt. Ja, insgesamt. Und wenn wir die Rookie-Jahre noch dazu nehmen, haben wir noch ein ganz größeres Paket. Aber wenn wir diesen 10-Jahres-Vertrag nehmen, der ist aber die letzten 5 Jahre, die zweite Hälfte dieses Vertrages, kann extrem teamfreundlich sein, weil er umgestaltet werden kann. Und eben, weil der Capspace dann wieder steigt. Weil wir haben jetzt diese 182,5 Millionen. Das ist aber auch nur deswegen, weil der neue TV-Vertrag noch nicht abgeschlossen wird. Wir können eigentlich davon ausgehen, dass er nächstes Jahr wahrscheinlich über die 200 Millionen gehen wird, der Capspace, mit diesem neuen Vertrag. Wenn die Fans wieder in die Stadien dürfen, dann gehe ich fast davon aus, dass wir da einen massiven Anstieg haben. Und dann ist dieser Vertrag von Patrick Mahomes irgendwann auch teamfreundlicher. Und natürlich, man kann dann immer sagen, ja, hier 10 Millionen hin und her, aber ja, die Verträge, ich meine, es gibt ja Leute da draußen, die sagen, Capspace, das gibt's gar nicht, aber die Verträge, und das merkt man immer wieder, die bieten so viel Flexibilität, ja, dass du immer irgendwelche Gestaltungsmöglichkeiten hast. Und ja, bei den Patriots war es halt eine solide Offense immer mit einer meist sehr, sehr starken Defense. So, ja, aber wir hatten Dak Prescott. Ich glaube, das war das Thema. Ja, für mich ist es quasi ein 5-Jahres-Vertrag, weil er letztes Jahr den Franchise-Tag hatte. Deswegen 5 Jahre, okay. Ja, und sie sind eigentlich Opfer von ihrem eigenen Kadermanagement geworden. Sie hatten keine andere Wahl, großartig, außer ja, ihn gehen zu lassen oder Tag and Trade. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit gewesen, Tag and Trade und ab nach Seattle für Russell Wilson zurück, aber es hätte nicht viel besser gemacht. Und also, ja, wenn Dak Prescott Top-10-Quarterback ist über diese 4 Jahre, dann ist er das Geld wert, ja, aber das muss er halt beweisen, er muss halt fit bleiben. Dementsprechend ist das ein interessanter Move, ein interessanter Vertrag, der, ja, ein gewisses Commitment von den Cowboys darstellt, in meinen Augen. Aber gut. Ja, die wollen wir dann über die Franchise-Tag-Spieler kurz.
Gerne, sag mir mal, wer den alles bekommen hat. Ich bin nämlich nicht auf dem Laufenden.
Also, der erste war ja Justin Simmons von den Broncos Safety.
Was schon außergewöhnlich ist, ne?
Nee, dieses Jahr sind es sehr, sehr viele Safeties.
Echt? Okay.
Ja, okay. Ich glaube, die meisten Safeties. Also die größte Position mit Tags sind Safeties. Weil, machen wir, die New Orleans Saints haben Marcus Williams den Tag verpasst. Die Saints, die keinen Capspace haben.
Okay.
Also da rechnet jeder mit dem Tag and Trade. Wobei ich bei dem aktuellen, weil Johnson von den Rams hat zum Beispiel den Tag nicht bekommen. Dementsprechend muss man da mal gucken, was Phase ist. Also ich finde den Move ziemlich interessant. Taylor Moten haben wir schon drüber gesprochen, der Tackle von den Panthers. Dann unsere Flugzeugfreunde, die Jets haben Marcus May den Tag verpasst. Das verstehe ich auch nicht. Also, keine Ahnung. Also, die Jets sind für mich ein Team, wo ich am wenigsten damit gerechnet hätte, dass die einen Tag benutzen, weil Marcus May ist wie alt? 28? Oder so? Oder ich glaube, wie 27 oder so.
Kann ja die Gangrene, die ja angeblich ab und zu mal hier zuhört, gerne drunter schreiben.
Ja, aber also, dieser Tag ergibt für mich überhaupt keinen Sinn, weil du bist überhaupt nicht competitive in der kommenden Saison. Also, meiner Meinung nach. Und Safety teuer für ein Jahr zu halten, wo der Capspace sowieso gering ist, finde ich interessant. Also, wer nicht mal, also, ich war sehr überrascht, als ich das gelesen habe. Kostet 10 Millionen oder sowas. Dann, anderes Team in New York, die Giants haben Leonard Williams den Back-to-Back Franchise-Tag verpasst. Boah. Kann man machen.
Kostet halt ein bisschen was, ne?
Ja, sollten sich jetzt
definitiv. Steigt, glaube ich, jedes Mal um 10% oder?
Ja, irgendwie sowas. Ich weiß es nicht genau.
Ach, wo ist Tobi, wenn man ihn braucht?
Ja, echt. Super, jetzt reden wir über Franchise-Tags und Tobi ist nicht da. Aber er hat es ja zumindest letztes irgendwann schon wieder erklärt gehabt, deswegen. Dann, das Washington Football Team hat Brandon Scherf getaggt. Okay, auch keine Überraschung. Die Buccaneers Chris Godwin ist für mich, für meine Meinung nach, das Beste, was Chris Godwin passieren kann. Er spielt ein weiteres Jahr mit Tom Brady. Und wenn Tom Brady dann aufhört, kann er auch das Team wechseln. Also ich glaube nicht, dass die Buccaneers es geschafft hätten, Chris Godwin einen langfristigen Vertrag anzubieten. Gerade auch mit der Cap-Situation, aber auch mit der allgemeinen Situation. Dann ein etwas überraschender Move, mehr oder weniger. Die Jacksonville Jaguars haben ihren Offensive Tackle Cam Robinson den Franchise-Tag verpasst. Damit hatten wenige gerechnet, aber zum Schutz für Trevor Lawrence sicherlich nicht verkehrt. Und ja, die Chicago Bears haben Allen Robinson getaggt. Das war so ein bisschen.
Das tut dir natürlich weh, ne?
Ja, ich fand es scheiße. Bin ich ehrlich. Aber dafür ist Kenny Golladay natürlich jetzt frei. Ist die Frage, ob das nicht ein Spieler für uns dann wäre. Ich meine, Kenny Golladay ist aktuell so ein Spieler, der die Dolphins-Community, glaube ich, so ein bisschen spaltet.
Oh, es gibt
das Lager, was sagt ja, und es gibt das Lager, was sagt nee. Ja, gut. Das ist das. So, jetzt wollen wir mal kurz, jetzt haben wir ja zumindest schon mal ein bisschen Klarheit und was ich vorhin gesagt habe, welche News. Es kommt, die Buffalo Bills haben John Brown, den Wide Receiver, gecuttet.
Oh.
Also.
Oh, oh, oh. Weil, ja. Wenn ich ganz ehrlich bin, der hat jetzt vielleicht nicht die Mega-Yards gehabt oder sowas. Ich kenne seine Stats nicht auswendig. Aber in meinen Augen war der essentiell für das Offense-System der Bills. Das ist ja auch das, was ich mal gesagt habe, wofür ich auch mal hart kritisiert worden bin von Hans Hansen, glaube ich. ja, so hieß er. Nämlich, dass tatsächlich, dass ich sage, von wegen, dass du eigentlich einen richtigen Deep Threat brauchen kannst, einfach um, ja, es ist ein viel Stretcher, ein vertikaler Stretcher, weil du selbst, wenn du ein Kurzpassspiel oder über kurze Routen gehst, im Prinzip ein Deep Threat die Safeties nach hinten zieht, ein Cornerback nach hinten zieht und immer dafür sorgt, dass Gefahr da ist. Und es hat, meiner Meinung nach, war der essentiell dafür, für das System und damit auch, dass Josh Allen sich dementsprechend entwickeln konnte. Also entweder haben die jemand anderen in der Hinterhand, der diese Funktion ausfüllen können, oder wenn sie das nicht benutzen, bin ich echt mal gespannt, wie sie das umsetzen. Weil John Brown hat die Rolle gut ausgefüllt, in meinen Augen. Also ziemlich gut sogar. Und es gibt so ein paar Deep Threats, unter anderem Kenny Stills, die noch auf dem Markt sind. Aber so richtig reich gesät ist der Free Agent-Markt da nämlich eigentlich nicht.
Ja, also kurz zu sein. Also er hat deutlich an Produktion verloren im Vergleich zum Jahr 2019. Ich weiß nicht, ob er. Er hat auch tatsächlich zwischendurch einige Spiele gefehlt. Also er hat jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spiele nur gemacht. Ja, hat in diesen 9 Spielen 458 Yards für 3 Touchdowns gemacht, bei 49 Targets, 33 Receptions. Ist halt, ja, hat über 90% seiner Snaps wide gespielt, also als Wideout. 8,8% im Slot. So, und das ist ja schon mal eine Ansage. Und ja, 13,9 Yards durchschnittlich. Und das, ja, ist, jetzt, wenn ich mir die Zahlen angucke, vor allem gegen uns hat er im ersten Spiel viele Yards aufgelegt und im zweiten Spiel auch. Das waren seine beiden besten Spiele. ärgerlich. Obwohl, nee, gegen die Seahawks hat er noch mal mehr Yards aufgelegt. Aber das, was du gesagt hast, ist schon richtig. Er ist halt wirklich ein Deep Threat. Ist aber auch schon, und ich dachte, er wäre jünger, er wird jetzt 31 Jahre alt, Anfang April. Ich dachte, er wäre deutlich jünger. Müsste man dann noch mal gucken, ob das wirklich einer ist, den wir jetzt reinbringen für ein, zwei Jahre. Der vielleicht das, was Dave Hyde angesprochen hat, Das ist jemand, vielleicht kann der den jungen Spielern noch was beibringen. Ja, das, was wir früher hatten, dass man sowas wieder reinbringt, das könnte eine Möglichkeit sein. Ist die Frage, für welchen Preis will er denn spielen? Ja, das war nämlich jetzt noch die News, die ich vorhin angesprochen habe. Ja, und das ist halt, wie gesagt, wir nehmen jetzt hier Mittwoch auf. Das heißt, es werden wahrscheinlich noch einige News kommen, bevor das hier rausgeht. Und das ist dann halt so, muss man mal mit leben. Und dann gibt's nächste Woche die News dazu, weil nächste Woche beginnt dann auch die Free Agency und da geht's dann richtig zu.
Ich meine, das hat Dave Hyde, wir durften ihn ja Dave nennen, ich bin ja schon ganz stolz, ne? Das hat Dave ja auch angekündigt. Er meinte so von wegen, Kai van Noy wird der kleinste Name bleiben oder wird eine Sache sein, werden diese Woche noch ganz andere Sachen passieren. Das hat er zumindest prognostiziert. Bisher noch nicht. Das heißt, da stehen uns noch heiße 2 oder 3 Tage bevor. Ich sehe schon, dass du mit Tobi oder Tobi alleine am Samstag eine Sonderfolge aufnehmen musst oder so.
Ja, so nämlich. Man kann auch schneiden und so.
Ja, genau. Endlich mal.
Ich habe ja vorhin noch so ein bisschen, ob wir nicht auf unser Team dann noch mal gucken wollen. Und es gibt jetzt 2 Herangehensweisen. Eine Sache würde ich nämlich ganz gerne vorher noch fragen. Und zwar, wir haben ja jetzt keinen Tag gezogen und wir haben ja schon über unsere Free Agents gesprochen. Jetzt gibt es eine Position, wo ich bin gespannt, wie wir sie ausfüllen werden. Und das ist die Position des Panthers. Weil Matt Hawk wird auch Free Agent. Und er hat keinen neuen Vertrag. Er war ja letztes Jahr, hat er unter dem Transition Tag gespielt. Ja, oder ich glaube, es war der Tender? Unter dem Original.
Da muss man mal Tobi fragen.
Ja, auf jeden Fall. Unter irgendwas hat er gespielt. Ja, unter irgendeinem Vertrag auf jeden Fall. Und hat gutes Geld verdient. Ich bin gespannt, ob wir jetzt wieder wen picken. Einen Panther picken. So, nachdem wir Sanders ja gepickt haben, nachdem wir Ferguson gepickt haben, picken wir jetzt auch mal einen Panther. Ich meine, das passt dann auch so ins Bild rein.
Ich fände es cool. Ich war ja vor, wie lange ist das jetzt? 2 Jahren war ich ja dafür, dass wir einen Panther picken. Haben wir leider nicht getan.
Ja gut, die haben den Sirius in der 4. Runde.
Ja gut, der ist aber auch ein Mörderkerl, sorry.
Ja gut, aber trotzdem.
Für mich der beste Panther, also trotz Johnny Hacker.
Ja, Paulchen Panther. nee, gut, das war nur noch mal.
Wir reden von Dixon übrigens, ne?
Ja, ja.
Michael Dixon.
Richtig. Wie gesagt, also das war für mich noch mal so ein nicht eine Überraschung, dass wir ihn jetzt noch nicht verlängert haben. Vielleicht verlängern wir ihn, weil ich glaube, er hat keinen schlechten Job gemacht. Es würde mich aber auch nicht wundern, wenn wir uns irgendwo neu bedienen.
Ich meine, also Matt Hawk ist so für mich der Inbegriff des Durchschnitts. Er ist für mich kein Top-Panther, er ist für mich kein schlechter Panther. Aber das ist eine Frage der Philosophie. Field Position ist in der modernen NFL nicht mehr ganz so wichtig und dementsprechend verliert ein Panther noch zunehmend an Bedeutung. Mit einem durchschnittlichen Panther kannst du problemlos einen Super Bowl gewinnen, meiner Meinung nach. Problemlos. Aber Teams sind nie oder haben nie Erfolg, indem sie sich mit Durchschnitt zufrieden geben. Sie versuchen immer was Besseres zu bekommen. Und das sollte man auch tun. Vielleicht auch auf so einer, in Anführungszeichen, mittlerweile unwichtigen Position wie Panther.
Ja, hast korrekt. So, aber jetzt kommen wir mal, so ein bisschen, was macht die Strategie der Dolphins jetzt noch, ne? Das war ja so der Stichpunkt, den du so reingeschmissen hast. Hast du aktuelle, also wenn du jetzt, was würdest du für Kader-Moves machen? Würdest du irgendwelche speziellen Spieler signen? Positionsgruppen, wo du sagst, da müssen wir jetzt noch hin, das müssen wir jetzt machen, oder wie siehst du die ganze Situation bei den Dolphins aktuell? Ich meine, wir haben jetzt ja schon ein paar mehr News als letzte Woche oder vorletzte Woche.
Also strategische Ausrichtung ist ja immer was anderes als dieses kurzfristige Tagesgeschäft quasi, wo man eventuell kurzfristig ein Titelfenster öffnet oder so. Eine strategische Ausrichtung bedeutet für mich vor allen Dingen, wie kriege ich die Franchise innerhalb der nächsten 2, 3, 4 Jahre dahin, dass sie Contender wird, und danach, wie kriege ich sie dazu, dass sie bleibt. Und ich gebe zu, das habe ich ja auch letzte Saison schon gesagt, ich hätte einen etwas anderen Weg verfolgt, Das heißt, ich hätte in der letzten Saison noch sehr, sehr stark darauf gesetzt, dass man versucht, sehr viele junge Talente sehr günstig zu signen und dann eventuell auch wieder zu cutten. Das haben wir nicht getan. Teilweise haben wir Big Money ausgegeben, zum Beispiel für Byron Jones. War für mich persönlich ein Jahr zu früh, weil ich gedacht habe, das ist alles, das kommt alles ein Jahr zu früh. Aber da wir diesen Prozess einmal in die Wege geleitet haben, ist meiner Meinung nach jetzt erstmal der Punkt gekommen, an dem wir hingehen müssen und sagen müssen, okay, so Sachen wie Isaiah Wilson sind nett, wenn es passieren kann, wenn man sie quasi umsonst kriegt, aber Spieler dieser Kategorie bringen uns tatsächlich nicht mehr richtig weiter. Ich bin nicht derjenige, der ein großer Fan davon ist, eigentlich hier so Big Spending oder sowas zu machen. Trotz allem muss man natürlich sich auch in der Free Agency sinnvoll verstärken. Ich glaube eher, klar, ne, Bills to the Draft, habe ich auch oft genug gesagt, alles gut und schön, aber das funktioniert halt nicht alleine, man muss auch in der Free Agency ein bisschen was in die Hand nehmen. Aber das müssen Spieler sein mit Qualität, die uns weiterbringen. Ich glaube, Spieler mit Potenzial, Spieler, die wir dementsprechend entwickeln können, Spieler, die eine Backup-Rolle ausfüllen können und so weiter. Ich glaube, da sind wir tatsächlich gut besetzt. Was uns jetzt fehlt, ist wirklich die Spitze. Und eins ist auch klar, wir können jetzt allerdings nicht, wir sind nicht in einem Titelfenster, das heißt, uns fehlen nicht die ein, zwei Bausteine, sodass wir uns am obersten Regal absolut bedienen können, um zu sagen, okay, und damit stoßen wir jetzt das Titelfenster auf. Sondern wir müssen eine Kategorie drunter gucken. Also unter den Topstars, das heißt auch kein Jadeveon Clowney zum Beispiel, ich weiß gar nicht, hat Shaquille Barrett jetzt verlängert bei den
Shaquille Barrett ist Stand aktuell Free Agent.
Ja, zum Beispiel, das ist zum Beispiel auch eine Nummer, glaube ich, der ist für uns tatsächlich eine Nummer zu groß, eine Nummer zu teuer, weil diese Spieler alleine bei uns ganz einfach kein Titelfenster öffnen, selbst mit dem Draft nicht. Eine Kategorie darunter, deswegen habe ich so jemanden wie Romeo Okwara mit ins Spiel gebracht, der mit Sicherheit auch nicht so günstig sein wird. Es muss mehr Qualität in der Spitze in den Kader, gar nicht in der Breite in der Spitze. Das muss das nächste Ziel sein. Davon muss es das Ziel sein, dann das Potenzial zu entwickeln, ne? Von den Spielern, wo wir im Laufe der Saison vielleicht schon erkennen, von wegen, hey, ja, das wird was, vielleicht da schon irgendwo was langfristig verlängern. Und halt vor allen Dingen dementsprechend, um Tua evaluieren zu können, ganz klar Tuas Umstände verbessern, sodass wir definitiv wissen, was mit Tua ist. Und das wäre so der Weg der nächsten beiden Jahre, in meinen Augen. Dann hätten wir eigentlich, sind wir so weit, dass wir sagen, okay, und jetzt gehen wir wirklich hin. Jetzt müssen wir so weit sein, dass wir jetzt wirklich uns im Top-Regal bedienen, um das Titelfenster aufzustoßen. Dann haben wir mit Tua für 3 Jahre vielleicht ein Titelfenster, klares Titelfenster, das sich danach langsam wieder schließt. Und da ist es dann die Aufgabe, rechtzeitig Spieler zu holen, die nachwachsen können, um dieses Titelfenster offen zu halten. Das wird schwer genug und das ist auch sehr weit in sehr ferner Zukunft. Aber ich glaube, das wäre erstmal die Strategie, wie ich jetzt dementsprechend drangehen würde. Ich hoffe, das hat deine Frage soweit beantwortet und wir haben vorhin bei der Idee nicht vollkommen einander vorbeigeschrieben, dass du was vollkommen anderes erwartet hast, so nach dem Motto.
Ich habe jetzt schon eigentlich den perfekten Kaderplaner erwartet, aber als du jetzt gerade angefangen bist, dachte ich, okay, du sagst es jetzt endlich, dass du für Deshaun Watson traden willst.
Tatsächlich so ist mir das auch zu früh, weil ich sage von wegen, das eine Jahr muss man Tua noch mit guten Umständen evaluieren. Und das eine Jahr gebe ich ihm mindestens noch. Oh, ne? Hab ich den Mike Gesicki auch gegeben? Gebe ich auch anderen noch. Habe ich selbst dem Charles Harris gegeben? Da hat Tua das erst recht verdient, bevor man die Sean Watson holt.
Ja, gut. Schauen wir einfach mal. Ja, und also ich denke, wir haben ja in Miami ein klares Muster. Letzte Woche haben wir nicht wirklich über die Geschichte mit Kyle Van Noy gesprochen. Es ist ja noch nichts aktuell, also es ist ja noch nichts offiziell. Es kommt bisher wirklich nur die Geschichte von Kyle Van Noy, dass er disappointed, bla bla bla. Das ist das eine und zum anderen haben die Dolphins bisher immer noch nichts dazu gesagt. Also Stand jetzt ist er halt immer noch im Kader. Wahrscheinlich wird es nicht bis Freitag dauern. Ich werde kurz nachdem wir diese Aufnahme beenden, wird es wahrscheinlich schon so sein, dass er nicht mehr Teil des Kaders sein wird. Gut, das ist aber das eine, aber wir sind auf der Jagd nach meist jüngeren Spielern. Ja? Dementsprechend glaube ich, tatsächlich muss man sich angucken, wer ist denn dieses Jahr so, wer ist dieses Jahr denn potenziell da, wen kann man sich holen? Und die Liste an Wide Receivern ist halt lang, die man sich holen kann, die halt noch in einem gewissen Rahmen sind. Ich meine, wenn man sich einfach mal anguckt, wer jetzt Free Agent ist bei den Wide Receivern, wir haben Golladay, wir haben Curtis Samuel, wir haben Will Fuller, wir haben Juju, wir haben Aguilar, Marvin Jones. Gut, die letzten beiden sind jetzt vielleicht nicht das, was man, wen man holen möchte, ja. Aber die anderen sind halt Spieler, wo ich sage, okay, auch ein Juju Smith-Schuster, ja, er ist keine Top-1-Lösung. Aber wenn ich mir jetzt überlege, wir holen Trayvon Beck, holen Devonta Smith, Jamar Chase oder Kyle Pitts oder Jalen Waddle. Wobei Jalen Waddle, ja, muss man mal gucken. Aber Smith und Chase sind ja eine klare Nummer 1. Dann hast du Parker und Juju, die beide so eine 1B oder eine zweite Lösung sind. Ja, damit hast du dein Squad nochmal auf eine andere Ebene gehoben. Holst dir noch einen. Dann ist die Frage, wählst du Albert Wilson? Ja. Und dann draftst du in Runde 2 oder 3 noch einen Wide Receiver. Und dann hast du wirklich meiner Meinung nach erstmal ein positiv aufgestelltes Wide Receiver Core. So, und Juju ist halt, was Separation angeht und was Yards After Catch angeht, war er Elite. Wäre er nicht unbedingt allein. Ich glaube, 2019 war das sogar. Also da war Antonio Brown ja auch schon nicht mehr da. Und dementsprechend bin ich, also ja, er hat halt seine Schwächen und mit dem Tanzen, das muss man sich einfach angucken. Ich bin auch nicht der größte Fan von dieser Verpflichtung, wenn sie zustande kommt. Aber ich sehe, dass unser Kader dadurch deutlich aufgewertet wird. Curtis Samuel ist ungefähr auf der gleichen Ebene. Will Fuller wäre, glaube ich, die Low-Budget-Lösung in meinen Augen. Ich hoffe, also es wäre dann ein Spieler, den ich nicht so hoch bezahlen will. Und dadurch, durch die Franchise-Tags sind es ja jetzt immer noch, ist Golladay ja der klare Nummer 1 Receiver. Und Corey Davis ist ja auch noch da. So, ich meine, also ich hoffe immer noch, dass wir mindestens einen von dieser Liste holen und dann vielleicht noch so einen Spieler, der unter dem Radar fliegt, was die Wide Receiver-Position angeht. Weil da brauchen wir so, so, so viel Hilfe. Und dementsprechend schauen wir einfach mal. Kyle Van Noy haben wir halt letzte Woche selber nicht zugesprochen. Ich finde, sollte es stimmen, interessant. Zeigt aber auch, dass man sich vielleicht schon in der Free Agency oder im späteren Draft vielleicht potenziell besser aufgestellt sieht und für das Geld, dass man sich das Geld spart und zum Teil das Geld vielleicht auch dann einfach in die nächsten Jahre mitnehmen will. Oder jetzt sagt, okay, jetzt gibt uns dieser Cut von Kyle Van Noy die Möglichkeit, einen anderen Spieler zu signen, auch langfristig, weil wir dieses Jahr mehr Geld zur Verfügung haben und dementsprechend uns langfristig nicht zu stark belasten. Wäre eine Möglichkeit. Aber, und da muss ich mal sagen, wie geil ist denn das Vertragsmanagement von unserem Front Office? Er hat all die Verträge. Ich meine, gut, Eric Flores, müssen wir jetzt nicht drüber reden. Genauso ist es bei Shaq Lawson. Das ist halt ein 3-Jahres-Vertrag mit 2 Jahren quasi garantiert. Aber nicht so viel Geld. Aber alle anderen Verträge waren einfach, du kommst nach einem Jahr aus einem 51-Millionen-Vertrag raus. Es ist richtig stark einfach vom Management. Der Devonta Parker-Vertrag ist ja ähnlich. Ja, da kommen wir auch relativ schnell raus. Gibt auch immer ein bisschen Potenzial, einen Spieler auch noch zu traden. Darf man auch nicht vergessen. Wäre so was ich sage. Dann bin ich ja sowieso dafür, dass wir Johnson, der ja jetzt keinen Tag bekommen hat bei den Rams. Die Rams liegen jetzt noch so 30 Millionen drüber. Das heißt, der wird ja auch wahrscheinlich nicht re-sign. Aber Johnson wäre für mich ein richtig starkes Ding. Dann cutten wir halt McCain und Eric Rowe. Und mit den Cuts machen wir dann so viel Geld, dass wir Johnson bezahlen können. Wir haben noch Brandon Jones als Second-Year-Player, der dann den nächsten Schritt machen muss. Ich fand den ersten Schritt, den er in der NFL gemacht hat, nicht schlecht. Und dann holen wir im Draft halt in Runde 3 oder so auch noch einen Safety, der uns dann halt weiterhilft. Das wäre tatsächlich Das wären noch so Moves, die ich machen würde. So, jetzt ist, ich habe mir jetzt mal die Sporttrack-Seite aufgemacht. Sie frage, ob wir noch Verträge restructuren. Zum Beispiel Byron Jones könnte man restructuren. Das würde nochmal ordentlich Geld freimachen. Aber ansonsten weiß ich nicht. Hast du Spieler, wo du sagst, die würdest du in jedem Fall cutten oder?
Ja gut, ich finde ja Eric Rowe, ne, weiß man ja allgemein. Ja gut, es ist klar, dass Landon Roberts natürlich ein Pay-Raise bekommt.
Warum tust du mir das an?
Nein. Tatsächlich würde ich das gar nicht so sehr von Namen im Moment abhängig machen. Das wäre halt eben diese kurzfristige Perspektive, dieses taktische, ne, was man kurzfristig eventuell macht. Ich finde aber, du hast es fast so ähnlich gesagt wie ich. Du hast gesagt von wegen, es muss erstmal Qualität rein. Und du hast jetzt nicht unbedingt, du hast jetzt genug Namen genannt, auch bei Wide Receivern, die nicht unbedingt jetzt das Top-Top-Regal sind, ne? Gut.
Ja gut, ich meine, das ja. Top-Top-Regal ist ja auch durch den Franchise-Tag schon ziemlich leerer geworden.
Genau.
Ne?
Aber das ist so, du bist auch der Meinung, dass wir jetzt Qualität bekommen und du sagst auch, wenn du Receiver sagst, erstmal Waffen für Tour. Vielleicht sagst du es aus einem anderen Grund als ich, aber wie würdest du denn danach vorgehen? Also was würdest du sagen von wegen, okay, du holst jetzt zum Beispiel Schuster und Corey Davis und noch jemanden im Draft dafür und so weiter. Hast dann richtig Geld ausgegeben? Was ist denn deine Strategie dann wirklich oder dein Plan dann für nächstes Jahr und für übernächstes Jahr? Wie soll das dann weitergehen? Willst du dann ständig in dieser Kategorie holen oder was willst du machen?
Na gut, ich habe ja da mein Grundgerüst. Ja, also ich meine, wir kommen ja von einem Roster, wo viele gesagt haben, dass wir 0-16 gehen, ja, oder 1-15, das ist ja unser Ausgangspunkt. Und wir sind jetzt, haben eine gute Defense, ja, haben dann den zweitältesten, wir haben unsere beiden ältesten Spieler im Kader abgegeben, mit Fitzpatrick und mit Kyle Van Noy, wenn er denn jetzt wirklich geht, wovon er auszugehen ist. Und da muss man schauen, so, dann jetzt ist die Offense eigentlich dran. Ja, wir haben die Offensive Line, haben wir viel investiert, da muss eine Entwicklung stattfinden. Wir haben auf Quarterback investiert, da muss eine Entwicklung stattfinden. Und das sind halt, du guckst dir die Second-Year-Player an und guckst, okay, wo können wir uns wie verbessern, was gibt uns mehr Siege im nächsten Jahr? Und Quarterback ist ein Riesenthema. Und wenn wir es jetzt schaffen, nochmal mehr Picks zu generieren, ja, und die Situation bei den Texans sich ein Jahr länger zieht, sind wir im nächsten Jahr wieder in dieser Position, wenn Tua nicht liefert, dass wir für Deshaun Watson gehen können. So, also nur so als Überlegung für die Zukunft. Sollte Tua jetzt auf einen Top-12-Niveau liefern? Na, sagen wir mal, er spielt in dem System, was wir dann spielen, mit den neuen OCs, die dann hoffentlich auch mal ein Jahr länger bleiben. Dass das funktioniert. Dann haben wir zumindest einen Wide Receiver Korb, der gut ist. So, dann haben wir ein Tight End Set, was einigermaßen gut ist. Kommt natürlich dann auch die Verlängerung und so weiter und so fort. Da muss man gucken, passt das? Aber eigentlich bist du ja daran interessiert, deine eigenen Spieler zu halten. So, und dann musst du halt langsam gucken, okay, wer wird Free Agent und wen will ich davon halten? So, und ja, du verlängerst deine eigenen Spieler, das wäre so meine erste Priorität, und dann guckst du, wo kann ich mich noch verbessern? Und ich glaube, dass unser Management, was das Geldmanagement angeht, nicht so schlecht ist. Und ein Thema ist ja auch noch, wir sind jetzt 2 Jahre, wir werden auch dieses Jahr, denke ich, so weit gehen, dass wir nächstes Jahr kein Compensatory Pick bekommen. Ja. Aber wenn ich jetzt ins nächste Jahr gehe, Emmanuel Ogbah wird Free Agent, da hoffe ich, dass der hoffentlich dieses Jahr nochmal ordentlich rasiert und dann wird er gehen gelassen. Ich glaube nicht, dass wir den re-sign. So, das ist ein Thema. So, dann Mike Gesicki sollten wir verlängern. Keine Frage. Jerome Baker ist die Frage, wie er dieses Jahr spielt. So, dann hast du halt zum Beispiel Nick Needham, Jamal Perry, die ja ihre Tender oder ihre Verträge, die Tobi ja vorletzte Woche erklärt hat. Da könnt ihr vorletzte Woche nochmal reinhören. Die müsste man dann auch nochmal halten. Aber dann haben wir nächstes Jahr auch keine großen. Durham Smythe wird Free Agent, Preston Williams. Also es ist Sam Iguavone, Patrick Laird. Es ist selbst da nichts Großes nächstes Jahr. Sodass du dann aber schon Spieler aus dem 2023er Jahr genau unter die Lupe nehmen kannst, ob du da was machst. Und so muss das halt laufen. Also das, was die Dolphins ja unter Tannenbaum nicht gemacht haben, frühzeitig an Verlängerung zu denken, glaube ich, macht Greer. Und das zeigt ja auch, hat er bei Devante Parker gezeigt. So, deswegen, das wäre so der erste Schritt. Also das wäre so mein erstes Credo. Und dann guckst du dich, wo kann ich mich punktuell verbessern? So, und da musst du natürlich dann mit dem Capspace spielen. Was ist möglich? Wo bringt mich ein wirklich guter Spieler dann weiter? Also brauche ich in dem Jahr dann, bin ich im Draft, wo kann ich im Draft angreifen und wo kann ich in der Free Agency angreifen? Bringt mich ein Spieler XYZ 2023 so viel weiter, dass ich das Geld ausgeben kann, oder gehe ich eher, spare ich ein bisschen, was ich damit ins nächste Jahr nehme, weil ich da eine Vertragsverlängerung im Raum stehen habe? Ja, das sind so Sachen. Ich meine, wir stehen jetzt halt eine Woche vor Free Agency. Es passieren stündlich wahrscheinlich irgendwelche Sachen. Und dementsprechend, ja, wäre das aber mein erstes Credo. Ja, also wie du sagst ja auch, Build through the Draft, eigene Leute verlängern. Das sind Sachen, mit denen viele Franchises über sehr, sehr lange Zeit sehr, sehr erfolgreich gefahren sind. Ja, sind es die, lass es die Packers zum Beispiel, wenn ich mich richtig erinnere. Es sind die Steelers, es ist die Patriots zum Teil, ja. Die Patriots sind halt die Könige darin gewesen, diese Mid-Tier-Free-Agents zu holen, die Riesen-Impact haben. Ich bin da auch, sage, okay, wenn die Spieler funktionieren, und das tun sie zum Teil, oder zum Großteil, zum Beispiel Mike Gesicki, dann sollte man sie auch verlängern. So, das war jetzt meine Aussage zu. Was würdest du denn sagen, wie wir über das Jahr 2021 hinaus dann agieren sollen?
War das jetzt die Frage an mich, oder? Weil das habe ich ja gerade eben schon gesagt.
Achso, ja. Ja, gut.
Ich hatte jetzt also nicht so lange für gesprochen. Für mich wäre tatsächlich jetzt hier zweites Regal, und dann muss man gucken, dass man tatsächlich das 2 Jahre so macht, und dann tatsächlich punktuell muss man soweit sein, dass man punktuell Spitzenspieler holen kann, um das Fenster richtig aufzustoßen. Und dann teilweise halt auch Spieler wie den Jadeveon Clowney, den ich jetzt nur als Beispiel nehme, also so ein Söldner, der überall nur ein Jahr hingeht. Auch wenn er da nicht unbedingt Leistung bringt.
Ich sag mal so, ich glaube, das hat er sich jetzt auch nicht mehr ausgesucht, dass er jetzt nur noch da die Jahresverträge kriegt.
Ernsthaft, glaubst du, dass er noch irgendwie eine große Zukunft in der NFL hat? Weil für mich
ist ziemlich broke. Nein, ich glaube nicht, dass er irgendwo noch langfristig den Vertrag findet. Das meine ich ja, aber ich glaube nicht, dass das unbedingt seine Schuld ist. Es ist im Endeffekt seine Schuld, weil er für seine Taten verantwortlich ist, aber ich glaube nicht, dass es nicht das ist, wonach er gesucht hat. So, ich glaube, er ist da aufgrund eigener Selbstüberschätzung in die Situation hineingerutscht.
Ja gut, was erwartet man von den Spielern, denen von vornherein immer beigebracht wird, du bist der Beste, du bist der Stärkste, du bist der Aggressivste?
Ja, ist aber, ist ja dann nun mal so. Ich sag mal so, wir müssen eigentlich nächstes oder übernächstes Jahr soweit sein, dass wir in Runde 1 einen Running Back draften könnten, ohne dass es uns wehtut.
Das wird uns immer wehtun.
Ja, aber das ist ja, ich sag mal, wenn du ein vollständiges Roster hast, wirklich ein vollständiges Roster, und dir wirklich ein Running Back fehlt, zum Beispiel wie es bei den Chiefs, ich hätte an Chiefs-Stellen noch was anderes gedraftet, klar, aber die Chiefs waren für mich ein Team, wo ich sage, okay, die können in der ersten Runde einen Running Back draften, es tut nicht weh, es macht den Kader stärker, aber auch nicht so viel stärker, weil es ein Running Back ist.
Ich glaube doch, dass es den Chiefs wehtut, so blöd ich das anhört. Vielleicht gar nicht mal so sehr diese Saison, da hast du recht, aber sie haben halt eine Chance verpasst, einen Spieler zu holen, zum Beispiel, wenn Tyreek Hill Free Agent wird, der Tyreek Hill dann, gut, da haben sie Mecole Hardman ersetzen kann. Oder tatsächlich, wie gesagt, einen Spieler zu holen, der perspektivisch teure Free Agents ersetzen kann. Das haben sie verpasst. Gerade die Defense hätte ein ordentliches Upgrade nochmal vertragen können.
Ja. Ne? Nee, das meine ich ja. Also ich hätte wahrscheinlich, habe ich glaube ich in meinen zwei Mock-Drafts, die ich allgemein gemacht habe, beides mal.
Und wer weiß, wie der Super Bowl dann gelaufen wäre. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass dieser Draft-Pick doch ganz schön wehgetan hat.
Ich glaube, der ist jetzt nicht an dem Cornerback gescheitert. Also das würde ich sagen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber ich glaube, wir sind gar nicht so weit weg voneinander, was die Ausrichtung angeht. Außer, dass ich bei uns, auch wenn wir Tobi dazu nehmen, ich bei uns immer der bin, der mal eher so einen richtigen Splash macht. Und nicht immer, ja, wir gucken hier mal und versuchen zu entwickeln.
Ja, gut. So. Tobi hat den Igel in der Tasche. Tobi ist GM, Tobi will gar kein Geld ausgeben.
Ja. Du bist halt eher vorsichtig.
Ja.
Und ich bin.
Du bist der Tennenbaum unter uns.
Wow, ich habe nicht gesagt, dass ich das Geld aus dem Fenster werfe und dass ich die Dolphins unbewegbar mache. Jetzt ist mir das Wort nicht eingefallen, aber klar. Ja, das dazu. Ich gucke die ganze Zeit nebenbei, weswegen ich zwischendurch mal so ein bisschen abgelenkt bin, nach ob gerade noch was reinkommt an Infos, aber nein, es steht nur überall, oh mein Gott, es werden noch so viel krasse Spieler kommen. Das, was wir seit über einer Woche eigentlich wissen, oder seit einer Woche, dass da noch viele Spieler kommen werden, wo keiner direkt mit rechnet. Jetzt bei den Saints hat es Jair Alexander getroffen, wäre vielleicht für uns auch nochmal ein interessanter Spieler, wenn man drüber nachdenken möchte. Weiß ich nicht, ob man das möchte. Die Titans haben gerade noch Kenny Vaccaro, den Strong Safety, gecuttet.
Ich wollte gerade sagen, der könnte wiederum interessanter sein, wobei der zuletzt auch nicht mehr gut top war, ne?
Ja. Und die Bills haben Quentin Jefferson, Defensive Tackle, auch gecuttet. Emmanuel Sanders, Wide Receiver, ist auch wieder auf dem Markt. Malcolm Butler, Cornerback, ist auf dem Markt. Also, es sind viele Namen, die da jetzt in den nächsten Tagen noch, übrigens nicht Jair Alexander, sondern Quan Alexander. Entschuldigung dafür. Natürlich falscher Name. Ja.
Okay. Ich dachte schon, was willst du mit dem Cornerback?
Ja, nee, mein Fehler. Man kann nie genug Cornerbacks haben. So, hast du noch ein Thema, was Football betrifft? Oder wollen wir noch mal ein bisschen Hausmeister-Themen machen?
Ja, lass uns Hausmeistern. Lass uns Hausmeistern.
Okay, Hausmeistern. Ich meine, eigentlich hätten wir es am Anfang der Folge machen müssen. Ja, weil uns gibt es seit dem Wochenende auf Patreon. Und da geht der große Dank und herzlich willkommen Heiko in den Reihen unserer Patreons. Ja, du hast quasi noch die freie Auswahl, wo du dich hinsetzen möchtest. Ja, bekommst eine große Tafel hier bei mir an die Wand. Als erster Patreon des Dolphins Drives. Großes Dank dafür. Und an alle da draußen, also wir sind jetzt auf Patreon, man kann uns also monatlich oder auch einmalig, das liegt ganz bei euch, finanziell unterstützen. Die Frage ist natürlich jetzt, okay, warum solltet ihr das tun? Wir werden jetzt nämlich alles hinter einer Paywall verstecken. Nein.
Ja klar, also, ich habe ja das große Ziel, ich wollte ja auf jeden Fall Anteile von unserer Franchise kaufen. Und ich erwarte natürlich jetzt Milliarden davon dadurch, ne?
Ja, eigentlich, das ist unser Ziel. Eigentlich wollen wir die Franchise übernehmen und uns halt nach Miami absetzen. Das ist so das große Ziel. Also los, Leute. Spaß, Spaß. Also es ist halt so, dass wir sagen, okay, wir stecken da halt super viel Zeit rein und es ist ja kein neues Modell. Ja, ich sag mal, die 49ers mit ihrem Podcast machen das, die Packers haben auch eine Patreon-Seite, Downset Talk, Saturday Kick macht's über Steady, was sowas ähnliches ist. Ja,
jetzt geht's. Vielleicht ganz kurz, das Problem ist halt tatsächlich, du sagst Zeit und dafür ist es ein Hobby. Das sehe ich auch so. Nur wir wollen ja auch eine gewisse Qualität liefern, ne?
Ja, das ist dann halt die Sache, wo es dann halt auf Dauer gesehen möchten wir es natürlich weiterentwickeln. Das ist halt so das Thema. Also, ein Hobby kostet immer Geld. Keine Frage. Und wir geben da auch gerne Geld für aus und wir haben da auch bis jetzt immer auch gut Geld reingesteckt, monatliche Kosten, aber auch einmalige Kosten, um halt Equipment zu kaufen, Software und so weiter und so fort. Das sind halt Sachen, wo wir sagen, okay, wenn wir noch weiter gewisse Sachen aufbessern wollen, haben wir irgendwann halt Kosten, die wir selber kaum tragen können, beziehungsweise wo es dann halt eigentlich in ein Nebengeschäft geht an laufenden Kosten. Und das ist halt eine Geschichte. Und wenn wir sagen, wir wollen halt uns weiterentwickeln, vielleicht eine Website, solche Geschichten machen, ja, das ist halt einfach auch alles mit Kosten verbunden. Und das ist halt einfach nur, wo wir sagen, okay, wir geben euch die Möglichkeit, uns zu unterstützen. Ja, es ist, ich weiß nicht, wie viele hier grundsätzlich im, also ich bin sehr, sehr viel, mein Chef sagt immer Digital Native, ja, also quasi ein Indianer des Internets. Und für mich ist dieses System, also ich bin sehr, sehr viel auf Twitch, einer Streaming-Plattform unterwegs. YouTube kann man jetzt auch Kanäle abonnieren, wo man dann einen gewissen Betrag zahlt. Und ich habe, glaube ich, mein längstes Abo ist über 5 Jahre alt. Seit 5 Jahren supporte ich einen Kanal monatlich auf Twitch. Und das ist halt einfach nur, weil, und ich möchte euch kurz erklären, was das Mindset bei mir dahinter ist. Ich supporte Kanäle, wo ich mich unterhalten fühle. Wo ich sage, okay, es ist keine Zwangsabgabe wie die GEZ, ja, wo die ja für Unterhaltung oder für Nachrichten und so weiter sorgen müssen. Ja, wir machen das freiwillig und das ist genauso freiwillig, wenn ihr sagt, okay, mir gefällt, was die Leute da machen. Hey, ich gebe da eine Mark 50 im Monat für aus, weil ich mich einfach unterhalten fühle. So, das ist das Mindset, was dahinter steckt. Und wie gesagt, es ist komplett freiwillig und dementsprechend fühlt euch da frei. Den Link gibt's natürlich in den Shownotes. Ich werde den Link auch diese Woche noch mal ein bisschen supporten.
Ich würde gerne noch ein konkretes Beispiel bringen, weil das alles sehr abstrakt sich anhört. Oder ein relativ konkretes Beispiel. Und zwar war es halt so, wir haben angefangen, über Discord aufzunehmen. Die meisten werden sich erinnern. Und wir haben uns natürlich auch regelmäßig Feedback von euch eingeholt. Und da war der Hauptkritikpunkt, ja, okay, alles super, aber euer Sound. Und dann haben wir zum Teil neues Equipment für uns privat gekauft, alles gut. Und haben dann aber festgestellt, okay, das ist tatsächlich nicht der optimale Sound, dann ist uns Discord tatsächlich auch ein paar Mal abgerauscht. Und dann hatten wir als nächstes das Problem, da gab es tatsächlich auch mal keine Folge. Chris Burke kann sich vielleicht noch dran erinnern, schöne Grüße an der Stelle, wo wir hier 2,5 Stunden aufgenommen haben. Oh. Und die Folge wurde von Discord komplett zerschossen und wir hatten tatsächlich dann eine Woche lang, wo wir quasi nichts produziert hatten. War ganz toll. Und dann war die Frage, was machen wir? Und dann sind wir eben auf andere Plattformen gestoßen. Im Moment ist es Zencastr. Die sind alle kostenpflichtig. Beziehungsweise nein, die sind nicht kostenpflichtig. Warum? Jetzt können wir sagen, Glück im Unglück. Wegen Corona sind die im Moment nicht kostenpflichtig. Hintergrund ist natürlich, dass die alle sagen, sobald Corona aufhört, ziehen wir die Preise richtig an. Das heißt, wir warten im Prinzip darauf, dass die Plattform, über die wir im Moment aufnehmen, tatsächlich irgendwann sagt, so Leute, und jetzt geht's ans Bezahlen. Jetzt haben wir aber schon eine andere Plattform, die für uns die Sachen auf Spotify und iTunes und so weiter hochlädt und tatsächlich auch den Sound verbessert. Und jetzt stehen wir natürlich da und jonglieren und überlegen, okay, machen wir das da, suchen wir was Neues, gehen wir zurück zu Discord mit allem Risiko, was wollen wir? Und da ist natürlich auch eine ganz klare finanzielle Frage immer dabei. Nur so als Beispiel, was so als Gedanke unter anderem dahinter steckte und weswegen man gesagt hat, hey, wenn uns jemand unterstützen möchte in der Art und Weise, wäre das super, umso leichter fällt es uns, diesbezüglich eine Entscheidung über Ausgaben auch zu treffen, die dem Podcast zugutekommen sollen oder generell dem Dolphins Drive, der demnächst vielleicht nicht nur aus Podcasts besteht, wie Rico gerade eben schon angedeutet hat.
Ja, schau mal, also wie gesagt, da haben wir schon mal ein paar Sachen angeteased und mich hat es schon richtig dann auch einfach gesagt. Das ist halt jetzt nicht, dass wir sagen, es gibt gar nichts mehr und so weiter und so fort. Wir werden nichts hinter einer Paywall verstecken. Was es zusätzlich geben könnte und da Wir lassen uns da in dem Moment aktuell nichts auf was festnageln, weil es ist bestes Beispiel zum Beispiel, wenn ich jetzt über ein Game Pass Spiele analysiere für mich selber. Wir können zum Beispiel gerne eine Analyse-Session machen, wo ich euch zeige, wie ich Spiele analysiere und so weiter und so fort. Können wir machen. Ich kann aber zum Beispiel nicht versprechen, dass ich das in der Saison einmal im Monat schaffe. Ja, und deswegen fällt es schwer, da zu sagen, okay, ihr kriegt einmal im Monat über die Saison eine Session, Weil es kann sein, dass ich 4, 5, 6 Wochen am Stück gar nicht zu Hause bin. Und dann ist es halt mit den technischen Voraussetzungen super schwierig. Klar habe ich einen Laptop und der ist auch nicht schlecht, aber das sind halt dann so Geschichten. Und ich fände es auch cool, also wir gucken gerade zum Beispiel vielleicht auch nach einem neuen Logo, da müssen wir nochmal gucken, wie oder was, wenn ihr da wen kennt oder so. Natürlich könnt ihr euch erstmal an uns wenden, ob wir nicht ein neues Logo machen und so weiter und so fort. Oder ob wir nicht sagen, okay, wir haben, wenn wir wirklich ein paar mehr Patreons irgendwann mal haben sollten, ja, wenn ihr wirklich sagt, ey, das ist so cool, da gebe ich meine Mark 50 für einen Monat aus, weil ich das Geld übrig habe. Darum geht's nämlich auch, einfach weil Geld übrig haben ist halt das Thema. Und dass man sagt, okay, ey, wir haben jetzt so viel Patreons und ich finde Tassen cool. Also ich sammle nicht Tassen, aber ich kaufe mir ganz gerne mal eine Tasse. Und dass wir dann sagen, okay, dann gibt's halt mal, wir bestellen uns zig Tassen und für die Patreons gibt's eine Tasse kostenlos. Solche Geschichten. Es sind halt nur Ideen, die wir haben, ja. Wir wollen damit keinen ködern, dass wir diese Ideen haben. Aber es wäre für uns irgendwann cool, solche Sachen einfach umzusetzen. Und dementsprechend ist das. Und was wichtig ist, und das hat, es sollte rauskommen, und ich glaube, es ist rausgekommen, und das hat mich auch nochmal, es ist nicht, dass wir uns persönlich daran bereichern wollen. Also, na klar, wäre es schön, wenn ich irgendwann, ähnlich wie vielleicht andere Kollegen im Podcast-Universum Football Deutschland, nur einen 4-Tages-Job habe und mich einen Tag in der Woche rein um Dolphins Drive kümmern könnte. Das wäre ein Traum, aber das ist halt maximal unrealistisch aktuell. Ja,
ich glaube Football nicht nur aktuell.
Wenn Football nicht Volkssport Nummer 1 in Deutschland wird, dann wird es vermutlich immer ein Traum bleiben. Aber wie gesagt, die monetäre Unterstützung, die wir haben, soll danach, und das, da sind wir auch sehr transparent, die geben wir in den Podcast rein und gehen nicht uns davon betrinken. Ja, also nicht, dass ihr denkt, wir gehen uns davon schön einen reinschädeln. Das könnte man ja auch meinen. Ja, also wie gesagt, es ist nur solche Geschichten. Oder wenn wir zum Beispiel so Projekte haben, wie zum Beispiel das Draftheft, ich habe es in der Facebook-Gruppe geschrieben, ich werde es auch so noch mal, oder jetzt hört es ja auch im Podcast, wenn wir so Projekte haben und da halt Leute von der Community mit reinnehmen, ich bin unheimlich Fan davon zu sagen, hey, cool, du hast mitgeholfen, hier hast du ein kleines Goodie. Ja, ich mag es, Leuten eine gewisse Wertschätzung entgegenzubringen, nicht indem ich sage, hier hast du 200.000 Euro, sondern hier hast du ein kleines Goodie. Ja, solche Geschichten. Aber gut, ich glaube, ich habe jetzt auch genug über dieses Thema gesprochen. Guckt euch die Seite einfach an. Ihr findet sie in den Shownotes. Ich werde sie auch noch ein, zwei Mal posten über Twitter und sonst wo. Ja, Micho, aber möchtest du noch was sagen?
Projekte ist ein gutes Stichwort. Denn ich glaube, es ist an der Zeit, dass man allmählich mal so ein bisschen über unsere Vorstellung, unsere Vision vom Dolphins Drive redet, die, schade, dass Tobi jetzt nicht da ist, die auch durchaus unterschiedlich bei uns sind, weil wir auch unterschiedliche Dinge vorhaben. Weil Dolphins Drive ist immer in erster Linie mal der Podcast. Da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Und das wird auch immer so bleiben. Aber Rico hat es ja schon angedeutet, du hast ja einmal mit dem Draftheft so ein Projekt. Kannst du dazu schon noch mal was sagen?
Ja, wie gesagt, also wir haben da irgendwann, ich glaube Ende des Monats, habe ich die Deadline gesetzt. Ich habe aber soweit die Sachen schon drin.
Ende des Monats schon? Oh Gott, ich wollte auch noch was machen und ich habe noch nicht angefangen, irgendwas zu sichten.
Absolut frech. Das ist die Deadline. Also ich habe die Deadline aber 2 Wochen vor Veröffentlichung gesetzt.
Ja, trotzdem.
Okay. Anfang April wird es vermutlich rauskommen.
Okay, wir kürzen die Folge ab. Ich habe heute eine Nachtschicht vor mir. Nein, alles gut.
Da hat der Heiko zum Beispiel auch super viel mitgeholfen bis jetzt. Dafür schon mal ein riesen Dankeschön, Heiko. Hat nämlich Scout Reports geschrieben, solche Geschichten, also da, ich werde auch noch mal ein paar Sachen jetzt wahrscheinlich schreiben, weil jetzt an den Wochenenden kann man da nicht viel machen. Ich grinde da halt immer ein bisschen Tape, jetzt auch nachmittags, abends immer noch. Und ja, also da wird es halt ein Draft geben, einfach 2, 3 kleinere Artikel. Hauptsächlich werden es dann, ich glaube, wir haben jetzt so 20 oder so Spieler, wo wir Scout Reports haben. Wenn ihr da draußen noch Wünsche an Scout Reports habt, wo ihr sagt, ich sage euch natürlich jetzt nicht, welche Spieler wir alles dabei haben, aber wenn ihr sagt, hey, die drei Spieler, da würde ich ganz gerne einen Scout Report zu haben, nennt uns die. Ich kann nicht versprechen, dass die reinkommen, dass wir es schaffen. Aber wir werden uns natürlich dem annehmen und es versuchen zu schaffen. Ja, das ist eines der Projekte und es wird auch eine coole Sache.
Ja, damit ist ja der Teufelsschweif quasi nochmal um ein ganzes Stück weiter gewachsen. Ist ja fast so eine Art digitales Magazin oder sowas, ne? Wir wollen internationaler werden. Das heißt von wegen, wir wollen, mit Dave Hyde haben wir da ja bereits angefangen. Wir kümmern uns tatsächlich auch um größere Projekte, eine große Football-Family zu bekommen. Dazu zählt, viele haben es verfolgt, der letztjährige Fan-Mock-Draft, wo wir es dank Tobi, herzlichen Glückwunsch, unser Außenminister hier, es tatsächlich geschafft haben, zu jeder Franchise einen Podcaster, einen Experten zu bekommen, die quasi tippen. Wow, das wird eine Aktion. Da bin ich auch mal gespannt und ich hoffe, ich bin da selbst nicht so überfordert. Wird noch ganz, ganz toll. Auch da werden wir bestimmt zeitnah auf euch zukommen und nochmal nach bestimmten Wünschen fragen. Oder zum Beispiel das Quiz hier, das Force and One, was wir ja auch machen wollen, was ja alles im Prinzip andere Formate sind als so ein klassischer Podcast. Das heißt, wir gehen so in die Breite. Wir möchten gerne mit anderen Leuten reden. Und zuletzt kam ja noch eine hervorragende Idee, einfach mal, um euch zu zeigen, was wir für eine Vision haben. Und zwar kam der Anstoß, dass wir im Teufelsschweif ja so furchtbare Labersäcke sind. Und dass wir so unheimlich lange immer reden. Ich weiß, es gab andere Leute, die sagen, das ist viel zu kurz. Aber es wäre ja schön, wenn man von allen möglichen Franchises und Fan-Podcasts quasi so eine Kurzzusammenfassung hätte. Und tatsächlich habe ich intern so eine kleine Idee gehabt, wo wir noch so ein bisschen diskutieren, in welche Richtung das gehen könnte, aber ob man nicht tatsächlich es schafft, unter unserer Federführung immer gerne, aber nicht, dass wir wirklich diejenigen sind, die das Ganze umsetzen, tatsächlich so eine Art News der Woche dementsprechend zu kriegen. Auch da würde mich mal interessieren, was ihr so davon haltet. Rico, da bin ich jetzt ordentlich vorgeprescht, ne?
Ja, bist du. Nee, aber also, ja, ich habe da meine Meinung zugesagt, je nachdem, wie man es aufzieht, ist halt die Frage. Und aber gut, das ist ja, da bin ich ja nicht federführend, das ist ja nicht meine Task. Ne?
Das muss Tobi mal machen.
Bin ich recht entspannt. Bei dem Fan-Mock-Draft. Wie gesagt, bin ich gerne dazu bereit, mache ich gerne im Hintergrund die Geschichten, damit du nicht ganz so überladen bist.
Ja, das wird echt übel mit Zeit nehmen, nachhalten, wer was gemacht hat, wer muss jetzt wozu Stellung nehmen. Dann war ich beim letzten Mal schon relativ gut ausgelastet mit. Und als dann noch mein Rechner abgeschmiert ist, habe ich da mal eben prompt die Zeitmessung beiseite gelassen. War ganz toll. Ja, aber ihr seht, wie gesagt, die Visionen gehen weiter, die Ideen gehen weiter. Sei es hier Fantasy Football, womit wir ja letzte Saison oder Rico vor allen Dingen letzte Saison angefangen hat. Ich habe ja schon mal die Idee, ich bin selbst kein Madden-Spieler, aber Madden mit ins Boot geholt oder was auch immer. Wenn ihr da Ideen habt, würde ich mich freuen, wenn wir die hören könnten. Grundsätzlich, ja, sind wir für Ideen immer offen. Die Frage ist halt immer, kriegen wir es umgesetzt? So.
Ja. Richtig. Und dementsprechend schauen wir einfach mal, was wir umsetzen können. Ich denke, es kommt immer mal was. Und es ist ja besser, man hat zumindest dann ein bisschen mehr Content als gar kein Content. Und von daher, easy peasy, lemon squeezy. Also dann habt ihr zumindest mal so einen Einblick, was bei uns aktuell so los ist, worüber wir uns Gedanken machen. Und ja, wie gesagt, wir...
Und uns teilweise halt auch ganz schön in die Haare kriegen können, ne?
Ja gut, am Ende spreche ich halt ein Machtwort und dann ist gut.
Halt die Fresse.
also wie gesagt, also, wenn ihr Wünsche, Träume und so weiter und so habt, kommt einfach gerne auf uns zu. Wir sind da grundsätzlich offen, aber es ist halt... Ist halt wie, ihr merkt das ja auch, jetzt nehmen wir immer mittwochs auf, mal können wir in der Woche dann auf einmal nur noch donnerstags aufnehmen, weil sich Terminpläne verschieben. Es sind halt immer so Sachen, es ist am Ende ein Zeitfaktor einfach auch. Und aktuell ist Corona, ich bin halt von der Arbeit auch nicht unterwegs, ich bin bei uns der Einzige, der ich habe keinen 9-to-5-Job, aber der halt montags bis freitags arbeitet. Und dementsprechend, ja, ist es halt bei mir nochmal eine andere Situation. Ich bin jetzt nicht irgendwie mal 2-3 Wochen in Australien oder so, was ich ja eigentlich letztes Jahr gewesen wäre. Aber gut, das ist halt so und das kommt aber dann auch noch dazu. Und wie gesagt, wir machen das also sehr, sehr gerne. Es macht mega Bock eigentlich. Also, was ich in diesem Jahr einfach an Wissen, neuem Wissen dazu bekommen habe, ist so, so schön und macht es umso cooler.
Genau, und wir sind zwar jetzt jeweils Experten quasi für unsere Bereiche oder sowas so ein bisschen, aber selbst in den Bereichen bekommt man ja einfach, weil man sich damit so intensiv auseinandersetzt, so einen tiefen Einblick. Ja, ist schon Wahnsinn. Also ich kann mir nur ansatzweise vorstellen, dementsprechend, was Dave Heitz zum Beispiel, was der für ein Wissen hatte, einfach weil der sich seit Jahrzehnten so tief mit dieser Materie auseinandersetzt, da haben wir ja nur an der Oberfläche gekratzt. Also mehr
war das und weil er halt auch noch Kontakte hat, ne? Und dann.
Also das, was ich zum Beispiel im Vorgespräch noch über PFF gesagt habe, wo ich zu Rico gesagt habe, naja, PFF ist letztendlich nichts anderes als wir. Die haben halt ihre Meinung, die sie veröffentlichen und dafür Geld nehmen. Den einzigen Vorteil, den die tatsächlich haben, ist, die haben halt viel mehr Zeit und gucken viel mehr als wir und haben jahrzehntelange Erfahrung, wo die einfach drin einsteigen. Aber letztendlich ist es auch nur eine persönliche Meinung.
Richtig. Man versucht es zwar auf eine objektive Ebene zu stellen, aber das ist nicht immer möglich.
Ja.
Schauen wir mal.
Genau.
Wunderbar. Gut, hast du noch was, was du loswerden möchtest?
Tatsächlich? Nein, ich glaube nicht.
Gibt's ja nicht. Die Compensatory Picks sind jetzt gerade rausgekommen. Oh, Wunder, wir haben keinen. die Patriots haben den ersten Compensatory Pick. Also Pick 96 geht zu den Patriots. Dann haben die Patriots den Pick 140 in Runde 4. Und das war es. Bei uns in der Division hat sonst keiner einen. 49ers bekommen natürlich zwei Drittrunden-Picks und einen Fünftrunden-Compensatory-Picks. Die Rams bekommen 2 Comp-Picks in Runde 3 wegen den Coaches. In Runde 4. Ja, ansonsten vereinzelt Dallas, New Orleans, Tennessee, Baltimore. New Orleans hat auch 2 zusätzliche Drittrunden-Picks. Das eine ist auch wegen dieser neuen Minderheitenregelung. Ja, das dazu. Also es ist da jetzt, ja, es sind jetzt viele Drittrunden-Picks. Tatsächlich geht die Drittrunde jetzt bis Pick 106. Ja, also es sind jetzt 5 zusätzliche Picks, die aufgrund dieser Minderheitenregelung der NFL dazugekommen sind. Das ist schon mal eine Ansage. Ansonsten, ja, nichts Auffälliges. Meiner Meinung nach. Aber gut. Da werden wir dann im Draft wahrscheinlich noch genauer drauf eingehen. Aber wie gesagt, die sind jetzt draußen. Wir haben Mittwoch, 20.40 Uhr. Und wir müssen uns eigentlich um nichts Gedanken
machen. Ich habe tatsächlich noch eine Sache.
Ja.
Und zwar würde ich halt gern von der Community wissen, wir überlegen uns natürlich immer, was machen wir für Folgen, was haben wir für so einen Sendeplan. Manchmal wird es etwas schwieriger, wenn man so überlegt, worüber reden wir denn oder sowas. Aber wenn ihr irgendwelche Themen habt, irgendwas, wo ihr sagt, das interessiert uns besonders, wenn ihr irgendeine Art von Mockdraft habt, die wir unbedingt mal machen sollen, was weiß ich, 7 Runden Full Mockdraft mit Trades, jeder einzelne über alle Franchises hinweg oder so, Ahnung.
Ja, genau, ja. Ne? Nee, aber wie gesagt, wir stehen die Türen offen, ihr müsst nur durch die Türen durchgehen.
Ja.
Wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es jetzt auch diese Woche wieder gepackt. Ja, es hat mir eine Menge Spaß gemacht, auch wenn wir an einer anderen Stelle Tobi gebraucht hätten, was die Zahlen betrifft. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß nach der letzten Woche mit Dave Hyde diese Woche. In einer Duo-Kombo, mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ihr kennt sonst das ganze Spielchen, jetzt kommt nicht nur dazu, dass ihr auf YouTube den Daumen hoch drücken dürft und uns eine positive Bewertung bei Apple Podcast schreiben dürft, sondern ihr könnt uns auch bei Patreon unterstützen. Danke nochmal an Heiko, unseren First Overall Patreon of all time. Ja, also vielleicht, wenn der Podcast hier noch 10, 100.000 Jahre läuft, dann kriegst du irgendwann auch so ein Jersey, so in 10 Jahren. Dann können wir auch sagen, hier ist unser First Overall. Das wäre ganz witzig. Also in 10 Jahren Sind wir dabei. Geil. So, ich verliere mich schon wieder. So, das soll's dann jetzt aber gewesen sein. Support, ja, Support ist kein Mord. Und es tut uns was Gutes, es tut euch nicht weh. Und dann bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.